dass es mich verwundert hat, dass im Jahr 2020 im Prinzip es so etwas Besonderes ist, dass eine weibliche Führungskraft ein Frauennationalteam führt. Und das zeigt schon, wie viel Aufholbedarf es da einfach noch gibt, mehr Frauen zu ermutigen, auch in die Verantwortung zu gehen, sich in die erste Reihe auch zu stellen. Und ich bin damals auch gefragt worden, weil natürlich dieses Thema Frau in Führungsposition sehr groß war, ob ich Feministin bin, und ich habe damals gesagt, naja, ich wäre jetzt nicht auf die Straße gegangen, um dafür zu demonstrieren, dass die Töchter in der Hymne vorkommen, aber ehrlicherweise stört es mich jetzt sehr mittlerweile, wenn ich sehe, auch gerade im letzten Jahr waren unsere Handballer jetzt so erfolgreich, dass sie einfach die Töchter nicht mitsingen. Aber mittlerweile sehe ich schon noch, dass meine Position und meine Stimme, dass ich die einfach nützen möchte, um einfach, wenn es meine Zeit erlaubt, auch andere Frauen zu empowern, zu stärken. Einfach.
Herzlich willkommen zu Let's Get Visible, der Podcast, der dich mit Mut und Inspiration auf deinem Weg in die Sichtbarkeit unterstützt. Hier sind deine beiden Gastgeberinnen, Caroline Anne Schiebel und Katharina Anna Ecker. Ja, hallo und herzlich willkommen aus St. Pölten. Wir befinden uns heute im Frauenfußball-Leistungszentrum und uns gegenüber sitzt die eine Frau, die den österreichischen Frauenfußball im Land mehr prägt als jede andere. Die Teamchefin des österreichischen Frauennationalteams, Irene Fuhrmann.
Herzlich willkommen.
Hallo. Ja, es freut mich sehr, dass ihr heute den Weg zu mir gefunden habt und wir eine nette Stunde miteinander verbringen.
Danke für deine Zeit.
Ja, und wir freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen. Ja, gleich vorweg, es ist jetzt, ich glaube, circa 10:30. Wie hat dein bisheriger Tag ausgesehen?
Ja, also Bewegung spielt eine große Rolle in meinem Leben und ich war tatsächlich heute schon 6:45 laufen, um in den Tag zu starten. Und danach gab es schon Telefonate am Weg ins Büro und im Büro ja die ersten To-Dos, die abgehackt worden sind, weil ich momentan sehr eingespannt bin, was das Frauennationalteam betrifft.
Du hast gerade gesagt, du bist gerade, du hast einen Peak in deinem beruflichen Alltag. Was steht so an?
Ja, ganz aktuell haben wir letzte Woche die Auslosung für die Europameisterschaftsqualifikation gehabt. Das heißt, wir kennen unsere ersten Gegner Anfang April mit Deutschland und Polen. Da gilt es einmal für mich, dass ich mir einen Überblick verschaffe über die Gegner, über die Teams. Das heißt, es gilt, die letzten 4-5 Spiele der Gegner anzusehen, gleichzeitig aber auch noch die Analyse des eigenen Lehrgangs im Februar abzuschließen. Und es steht die nächste Einberufung an. Das bedeutet, dass ich sehr aktuell jetzt auch viele, viele Spiele meiner Spielerinnen, die in den unterschiedlichsten Ligen aktiv sind, verfolgen muss, um einfach zu sehen, wie geht's ihnen gerade, wie sind ihre Leistungen und da auch Kontakt zu halten und vor allem jetzt auch dann mit den Trainern und Trainerinnen einen Kontakt aufzunehmen, um einfach auch die nächste Einberufung dann abzuschließen.
Jetzt sitzen wir hier in St. Pölten, wie ich schon erwähnt habe, im Leistungszentrum, in einem von deiner wahrscheinlich mehreren Büros, die du hast. Aber was passiert hier genau im Leistungszentrum in St. Pölten?
Ja, wir haben die ÖFB Frauenakademie hier am Standort seit 2011. Das war ein absoluter Meilenstein im Frauenfußball und ganz, ganz wichtig für den österreichischen Frauenfußball, für die Entwicklung, weil nur durch diese Einrichtung konnten wir auch den Anschluss an die europäische Spitze schaffen. Und wir möchten hier im Idealfall die besten Spielerinnen jedes Jahrgangs herbekommen aus ganz Österreich, und ich denke, wir bieten ein super Gesamtpaket, und die Erfolge der letzten Jahre auch gerade in den Nachwuchsnationalteams zeigt das. Es zeigt aber auch, dass viele der Spielerinnen, die hier die Ausbildung durchlaufen, den Sprung ins Ausland schaffen, als Legionärinnen ihr Geld verdienen und dann aber auch ganz wichtige Stützen für uns im Frauennationalteam werden. Und das ist eigentlich auch das Ziel dieser Einrichtung, die Frauennationalteams auf allen Ebenen, aber vor allem natürlich das Aushängeschild, das Frauennationalteam zu fördern und einfach auch die Kaderbreite größer zu machen.
Ja, und wir sind jetzt hier angekommen, wir haben gesagt, wow, ist das alles groß hier, und was da erschaffen wurde, wollen wir schon hören, wo der Frauenfußball heute steht. Deswegen würde ich gerne mal ganz, ganz von vorne Anfang. Du bist die erste Teamchefin, die erste Nationalchefin für Frauenfußball, und uns würde interessieren, wie kommt man denn da hin, und vielleicht würdest du für uns sogar ganz, ganz vorne anfangen in deiner Kindheit. Wie hat sich das Ganze entwickelt? Wo bist du groß geworden? Wie war dein Aufwachsen? Vielleicht magst du uns so ein bisschen mitnehmen, dass wir die Irene auch persönlich ein bisschen kennenlernen.
Ja, da muss ich tatsächlich ein wenig ausholen, weil ich bin 1980 geboren Und ich glaube, ich bin mir sicher, die Faszination Fußball, diese Leidenschaft konnte nur entfacht werden, weil zur damaligen Zeit speziell meine Mama gegen gesellschaftliche Erwartungen mich einfach meine Interessen verfolgen hat lassen.
Mhm. Hat es damals schon eine Mannschaft gegeben, wo du spielen konntest?
Es ist tatsächlich so, dass ich nie das Bewusstsein hatte, dass es schon ab 1990 das Frauennationalteam gegeben hat. Ich kannte keine anderen Mädchen, die Fußball spielen. Ich war eigentlich so gut wie immer die Einzige. Ich weiß schon in der Volksschule, dass ich auf diversen Ausflügen mit den Burschen gekickt habe, in der Pause dem Ball nachgelaufen bin und eigentlich durch meine zwei älteren Brüder, vor allem Peter, der 5 Jahre älter ist als ich, mit seinen Freunden jede freie Minute eigentlich im Park gekickt habe. Da sagt man so ein Käfig, in dem bin ich groß geworden, also Straßenfußballerin eigentlich.
Und die Mama hat das Talent entdeckt in dir?
Nein, was ich meinte ist, dass meine Mama hat sich nach den beiden Söhnen einfach eine Tochter gewünscht. Und okay. Ich sagte dann immer, dann kam ich. das Mädchen, das lieber Hosen angezogen hat, das einfach ja, dem Ball nachgejagt ist. Und ich glaube aber, wenn sie das nicht zugelassen hätte, dann wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Mhm. Und ich glaube, das ist so auch die wichtige Botschaft an die Eltern, dass es einfach ja, ganz entscheidend ist, egal ob Sohn oder Tochter, einfach möglichst viel anzubieten und sie dann nicht in irgendwelche Rollen zu drängen, sondern dass sie einfach ihre Interessen auch entwickeln können und so wie es in meinem Fall dann auch war, einfach diese Leidenschaft Fußball zu entdecken und auch weiter zu forcieren.
Mhm. Und wenn man überlegt, vor 30, 40 Jahren war das doch nochmal ein anderes Denken wie heute, von daher sehr fortschrittlich.
Absolut, ja. Vor allem gerade auch mit dem Hintergrund, wie ich gesagt habe, dass sie sich so sehr eine Tochter gewünscht hat.
Mhm. Und dann warst du nicht das Prinzesschen.
Und dann habe ich, glaube ich, speziell zum damaligen Zeitpunkt auch einfach eben ganz anderen Interessen noch hinterhergejagt.
Aha. Und wann hast du dann das erste Mal in einer Mannschaft gespielt?
Ja, extrem spät. Und zwar erst mit 19 Jahren. Ich habe begonnen, auf der Uni Lärm zu studieren, Sport. Und eine Professorin dort hat mich im Wahlfach, das ich besucht habe, Fußball für Frauen, hat mich einfach gefragt, in welchem Verein ich spiele. Und ich habe gesagt, ja, nirgends. Und dann hat sie gesagt, naja, aber in Wien, da gibt es derzeit 3 Vereine in der höchsten Spielklasse und ich würde empfehlen, der OSC Landhaus spielt auch um den Meistertitel mit, dort einmal hinzugehen. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann schaue ich mir das an. Also die waren dann auch Feuer und Flamme. Aber wie gesagt, eine Spätstarterin.
Heißt, zwischen Kindheit und 19 hast du nicht mehr Fußball oder nicht?
Ich habe eigentlich jede freie Minute mit dem Ball verbracht.
Okay, aber im Käfig.
Genau, im Käfig. Wir hatten auch das Glück als Kinder, dass wir einen eigenen Garten gehabt haben. Das heißt, dort zwischen den Bäumen, gegen die Bank. Also ich habe mich auch damals schon immer, wenn ich von der Schule heimgekommen bin, einfach selbst auch sehr viel mit dem Ball beschäftigt. Und das war einfach meine absolute Leidenschaft.
Und jetzt der große Sprung von 19, das erste Mal im Team mitgespielt, bis da, wo du heute stehst.
Ja, und das ist ja die nächste interessante Geschichte, dass ich als aktive Spielerin begonnen habe, dann die Trainerausbildungen zu durchlaufen, aber nie mit diesem Hintergrund, dass ich irgendwann einmal hauptberuflich mein Geld als Trainerin verdienen könnte.
War das überhaupt denkbar?
Genau, das war überhaupt nicht in meiner Welt, in meiner Vorstellungskraft, dass das überhaupt möglich ist. Es gab keine Vorbilder in dem Sinn. Es ist auch so, dass einfach es ja im Frauenfußball auch heute noch in Österreich schwierig ist, hauptberuflich damit Geld zu verdienen. Und ich habe mir damals aber gedacht, ja, als Trainerin so nebenbei und ich habe mir damit auch ja tatsächlich mein Studium finanziert, kann ich immer Sommercamps mit Kindern arbeiten. Und ja, dass sich das Ganze dann so entwickelt, ist einerseits natürlich auch vielleicht dem Zufall geschuldet, dass sich Möglichkeiten ergeben haben, aber sicher auch dem, dass ich einfach dann auch mutig genug war, Chancen, die sich mir geboten haben, auch anzunehmen.
Und hast du manchmal Herzrasen gehabt, wenn du die Chancen genommen hast? Oder war das dann easy?
Nein, es war tatsächlich so, wie man es, glaube ich, oft von Frauen hört, dass man zuerst einmal darüber nachdenkt, erfüllt man alle Kriterien, traut man sich das zu? Ich glaube, das ist ganz ein wesentlicher Faktor, wo ich auch so im Nachgang sage, wir zweifeln oft zu sehr an dem, was wir vielleicht nicht so gut können, anstatt ja unsere Stärken hervorzukehren. Und Gott sei Dank habe ich es einfach dann immer so gesehen, dass ich diese Chance, wenn ich sie schon bekomme, auch nützen möchte. Und darüber bin ich aber auch dankbar, dass ich dann doch auch ein gewisses Risiko auch immer eingegangen bin.
Und ist da wer im Hintergrund gestanden, der dir immer wieder Mut zugesprochen hat, ob aus der Familie oder vielleicht auch schon aus dem beruflichen Umfeld?
Ja, also ganz klar habe ich einen enormen Rückhalt, was mein familiäres Umfeld betrifft, meine Geschwister vor allem. Meine Mama ist ja leider sehr früh verstorben.
Und wie alt warst du, wenn ich fragen darf?
Es war Anfang 2006, das heißt 25.
Okay, schon junge Erwachsene.
Schon im jungen Erwachsenenalter, aber sie war auch eben eine Zeit lang dann schon krank und diese Zeit hat mich sicher auch sehr geprägt. Ja, aber dahingehend einfach Familie auf jeden Fall und einfach auch so dieses, dass ich einfach meine Leidenschaft auch zum Beruf machen kann. Das hat mich auf jeden Fall vorangetrieben. Mhm.
Irene, in unserem Podcast geht es ja um das Thema Sichtbarkeit. Und du bist ja vor ein paar Jahren richtig sichtbar geworden, als du den Schritt gewagt hast, die große Mannschaft, also als Teamchefin, die Nationalmannschaft zu trainieren, zu coachen. Hast du uns ein Sichtbarkeitssymbol mitgenommen? Wir sind jetzt schon so mitten im Gespräch, aber da haben wir noch gar nicht gefragt heute.
Ja, also ich glaube, wenig überraschend habe ich einen Fußball mitgebracht.
Ah, sehr schön.
Was für ein schicken Fußball.
Ich glaube, man hat jetzt schon geschichtlich herausgehört, dass mich der Ball ja immer geprägt hat, dass er mich sichtbar gemacht hat. Schon in der Schule war ich das Mädchen, das an der gesamten Schule bekannt war, das Fußball spielt. Und ja, ich habe einen speziellen Ball auch mitgebracht, der ist von der Europameisterschaft 2022, wo ich sage, da habe nicht nur ich Sichtbarkeit erfahren, das Team Sichtbarkeit erfahren, sondern der gesamte Frauenfußball ist meiner Meinung nach bei diesem Turnier auf eine höhere Stufe der Sichtbarkeit gehoben worden. Und deswegen ist das sicher ein ganz besonderer Ball in meiner Karriere.
Welchen Platz habt ihr belegt?
Wir haben es geschafft, die Gruppenphase wieder zu überstehen, ins Viertelfinale einzuziehen, sind dann dort aber an Deutschland gescheitert. War nach 2017 das zweitbeste Ergebnis, wer sich erinnern kann, das Sommermärchen 2017 unter Teamchef Dominik Dahlhammer, wo wir als absoluter Underdog ja es ins Halbfinale geschafft haben. Ich war damals Assistenztrainerin unter ihm.
Toller Erfolg.
Ja, ein absolut wesentlicher Erfolg auch für die weiteren Professionalisierungsschritte im österreichischen Frauenfußball.
Unglaublich. Und wieso sagst du, dass England 22 den Frauenfußball nochmal mehr nach oben gebracht hat? Was war da das Besondere?
Und wenn ich ergänzen darf, und was war deine persönliche Rolle dabei?
Ja, also Fakt ist, dass einfach das Turnier in England noch einmal medial auf eine ganz andere Stufe gehoben wurde. Und dass dadurch, und die Medien haben nun mal eine ganz wesentliche Rolle, noch sehr viel mehr Vorbilder auch geschaffen wurden, speziell für junge Mädchen, um auch diesen Sport attraktiv zu machen. Und meine persönliche Rolle dort war natürlich, mein erstes großes Turnier als Teamchefin dort voranzugehen. Und ich muss sagen, so in der Nachbetrachtung war ich total in meiner Mitte in diesem Turnier. Und ich glaube, ich habe das geschafft, vorzuleben, was ich mir von der Mannschaft gewünscht habe, dass sie dieses Turnier als absoluten Bonus sehen und das dort genießen, diese Bühnen, die wir dort bekommen haben. Und wir durften das Eröffnungsspiel bestreiten gegen England vor 49.000 Zuschauern. Und das war schon ein sehr besonderer Moment, nicht nur für alle Spielerinnen, sondern auch für den gesamten Betreuerstab. Und wir haben dort wirklich, sage ich, einerseits diesen Leistungsdruck verspürt, dass wir zeigen wollten, dass dieses Sommermärchen 2017 kein One-Hit-Wonder war. Und andererseits aber auch diese nächste Stufe einfach genießen wollten. Und nur aufgrund dessen, dass uns das gelungen ist, konnten wir aber auch wieder performen, in meinen Augen.
Was mich interessieren wird, wie viele Teamchefinnen gibt es denn und wie viele Teamchefs?
Wenn ich mich richtig erinnere, dann waren bei der Europameisterschaft 2022 von 16 Teams 6 Frauen. Und es haben aber ins Halbfinale, wo noch 4 Teams über sind, 3 Frauen geschafft. Und es war auch so, dass jetzt bis auf der Weltmeister Spanien tatsächlich alle Europameisterinnen und Weltmeisterinnen von Frauen angeführt worden sind.
Das klingt doch super.
Das klingt sehr cool, ja. Du hast es gerade gesagt, deine große Sichtbarkeit in der Sportwelt und in den Medien schlägt natürlich hohe Wellen, gerade seit diesem Ereignis. Und du bist mittlerweile sehr bekannt. Ich glaube, in Österreich kennt dich so gut wie jeder oder jede. Ja, wie kannst du diesen Bekanntheitsgrad nutzen, um deine Themen, die dir wichtig sind, voranzutreiben?
Ja, es war ja schon meine Ernennung zur Teamchefin, ja, hat große Resonanz verursacht in den Medien, wo ich aber sage, dass es mich verwundert hat, dass im Jahr 2020 im Prinzip es so etwas Besonderes ist, dass eine weibliche Führungskraft ein Frauennationalteam führt. Und das zeigt schon, wie viel Aufholbedarf es da einfach noch gibt, mehr Frauen zu ermutigen, auch in die Verantwortung zu gehen, sich in die erste Reihe auch zu stellen. Und ich bin damals auch gefragt worden, weil natürlich dieses Thema Frau in Führungsposition sehr groß war, ob ich Feministin bin. Und ich habe damals nur gesagt, naja, ich wäre jetzt nicht auf die Straße gegangen, um dafür zu demonstrieren, dass die Töchter in der Hymne vorkommen. Aber ehrlicherweise stört's mich jetzt sehr mittlerweile, wenn ich sehe, auch gerade im letzten Jahr waren unsere Handballer jetzt so erfolgreich, dass sie einfach die Töchter nicht mitsingen. Und es hat sich schon dahingehend für mich etwas verändert. Ich wollte mir nicht diesen Druck auferlegen, erfolgreich zu sein, um da auch, ja, sage ich einmal, anderen Frauen noch Mut zu machen. Aber mittlerweile sehe ich schon noch, dass meine Position und meine Stimme, dass ich die einfach nützen möchte, um einfach, wenn es meine Zeit erlaubt, auch andere Frauen zu empowern, zu stärken, einfach mutig zu sein, sich mehr zuzutrauen. Und das tue ich jetzt mittlerweile sehr gerne. Deswegen sitze ich auch heute hier, obwohl einfach sehr viel gerade beruflich ansteht, weil ich einfach der Meinung bin, dass es einfach schön ist, wenn man andere Frauen auch einfach durch die persönliche Geschichte vielleicht auch ermutigen kann, ihre eigenen Wege zwar zu gehen, aber sie tatsächlich zu gehen. Und ich glaube, da haben wir die Aufgabe, ja, zu zeigen, was möglich ist. Aber im weiteren Schritt ist es notwendig, die Männer ins Boot zu holen. Weil es gilt sehr oft heutzutage noch, und ich sehe es ja in meinem Beruf, Entscheidungsträger einerseits das Bewusstsein bei ihnen zu schärfen. Vieles ist ihnen nicht bewusst. Warum? Weil die meisten einfach ja männlich sind und die Frau nicht.
Und so sind wir nun mal aufgewachsen, ja, das Umdenken.
Genau, und sie auch, wie gesagt, vieles dann nicht mitdenken, das gar nicht bewusst ist. Das heißt, einerseits dieses Bewusstsein bei ihnen zu schärfen, aber andererseits auch sie von unseren Qualitäten zu überzeugen und vor allem vom Miteinander. Weil es geht einfach darum, dass wir gleiche Chancen kreieren. Es betrifft vor allem natürlich auch den Frauenfußball, weil der Fußball an sich eben noch sehr männlich dominiert ist. Aber es geht einfach da ganz klar darum, gleiche Chancen zu entwickeln, weil Mädchen einfach viel zu spät noch anfangen, Fußball zu spielen, und es ist einfach wichtig, die möglichst früh abzuholen. Dazu muss es aber auch die Möglichkeiten geben. Aber es gilt natürlich auch in vielen, vielen anderen Bereichen, glaube ich, diese Chancengleichheit im Jahr 2024 voranzutreiben.
Darf ich gleich zwei Folgefragen, wenn ich darf?
Sicher. Ich habe auch eine, aber wie gesagt, da wechseln wir uns ab.
Genau. Du hast ja einen nur männlichen Trainerstab ausgewählt. Hat das etwas damit zu tun, dass du sagst, das sollte ausgeglichen sein und wir brauchen die Männer auch mit Bewusstsein, oder hast du da andere Überlegungen dahinter?
Es ergibt sich tatsächlich aus der Tatsache, dass wir derzeit in Österreich zu wenige Trainerinnen haben, die schon genügend Erfahrung mitbringen, die Qualifikationen mitbringen, wobei auch da sich jetzt sehr viel getan hat in den letzten Jahren, dass auch der ÖFB als Verband ja Maßnahmen gesetzt hat, um den Einstieg, sage ich mal, in die Trainerausbildung auch zu erleichtern. Das heißt, es gibt in einzelnen Landesverbänden mittlerweile ersten, teilweise auch in der zweiten Trainerstufe die Möglichkeit, reine Ausbildungskurse für Frauen zu besuchen, was einmal so diese erste Hürde für manche einfach wegnimmt. Da geht es ja auch darum, Frauen anzusprechen, die sehr gerne mit Kindern arbeiten, vielleicht gar nicht selbst jetzt so die gute Fußballerin sind, sich demnach auch nicht trauen würden, mit den Männern diese Kurse, wo ja auch viel Praxis absolviert werden muss, zu machen.
Das heißt, du würdest dir wünschen, dass es mehr Trainerinnen gibt?
Ja, und da sind wir, denke ich, auf einem guten Weg. Es dauert jetzt einfach nur auch diese Trainerinnen, die da sind, die Potenzial haben, ihnen auch Zeit zu geben, genügend Erfahrung zu sammeln. Und trotzdem, auch wenn jetzt schon sehr viele Trainerinnen am Markt geben würde, würde ich immer bevorzugen den Mix. Weil ich glaube einfach, dass wir da nur profitieren können von unterschiedlichen Blickwinkeln und Sichtweisen. Und aber ich bin derzeit sehr glücklich über meinen sportlichen Betreuerstab, der ja groß gewachsen ist.
Dann lasse ich dich und heb mal meine Frage noch kurz auf.
Hat sich jetzt eigentlich schon erübrigt, wollte in eine ähnliche Richtung fragen, aber was ich nur betonen wollte, das ist auch ein Ansatz, den wir bei Let's Get Visible oder die Caro bei Let's Get Visible wirklich stark verfolgen, dass wir die Männer mit ins Boot holen, weil es geht nur gemeinsam, wir wollen Verbindung schaffen, wir wollen ein Miteinander kreieren auf dem Weg zur Gleichstellung.
Und da brauchen wir einfach beide.
braucht man beide und es ist cool, dass du das da jetzt erwähnst, dass das bei euch auch so ist.
Ja, absolut.
Was ich noch gerne gewusst hätte, wie nutzt du deine Sichtbarkeit, um junge Talente zu euch zu bringen, dass die starten, dass sie sich trauen? Ich denke ja, es ist ja in den Köpfen immer noch nicht so sehr verankert wie bei den Burschen, dass die vielleicht auch mal irgendwann Fußballstar werden. Wie schafft ihr das, dass ihr da tolle Mädels hierher bringt, die schon ein Talent haben?
Ja, also ich glaube, es braucht eben diese Bühnen und speziell natürlich die Europameisterschaft 2022 hat uns diese Bühne wieder einmal gegeben und da war auch ganz klar unser Credo, wir wollen durch unsere Art, wie wir Fußball spielen, begeistern, aber nicht nur am Platz, sondern auch, glaube ich, wie wir uns neben dem Platz geben. Und da haben wir das auch ganz klar so formuliert, wir möchten mehr Mädchen zum Fußball bringen oder eben für diesen Sport begeistern. Und es war dann für mich aber total faszinierend, nach dem Turnier, wie ich war in Kärnten auf Urlaub und wie viele Burschen auf mich zugekommen sind, zwischen 10 und 15 sage ich jetzt, und immer gefragt, sind Sie die Teamchefin und darf ich ein Foto haben? Und da habe ich erst begriffen, dass es Sport begeistert einfach. Egal ob Mädchen oder Burschen. Und das war richtig schön zu sehen. Ja, und das ist, man sieht einfach, was der Sport bewirken kann bei jungen Menschen. Und ja, dahingehend einfach, glaube ich, ja, sind wir uns da unserer, unter Anführungszeichen, Verantwortung auch bewusst, einfach wenn wir ein gutes Bild abgeben, dass wir dadurch einfach viele Menschen auch zum Sport bewegen können.
Ist denn das aktuell, verdienen die Frauen schon Vollzeit bei euch oder brauchen die noch einen anderen Job nebenbei?
Also das ist sehr unterschiedlich. Wir haben mittlerweile Legionärinnen in den großen Ligen, da spreche ich speziell von der englischen Liga, die eine absolute Profiliga ist. In Deutschland ist es sehr wohl auch möglich. Italien hat jetzt eine Profiliga im Aufbau, wo ich sage, die Spielerinnen können tatsächlich von dem, was sie jetzt verdienen, auch leben. Ob sie sich auch was auf die Seite legen können, kann ich nicht beantworten, aber sie sind zumindest nicht unter Zugzwang, 40 Stunden nebenher zu arbeiten. Und trotzdem möchte ich auch betonen, dass Spielerinnen vielleicht auch ein bisschen anders ticken als die Männer. Das heißt, wenngleich sie schon Ausbildungen abgeschlossen haben und sie derzeit vom Fußball leben können, dann beschäftigen sie sich mit Zusatzausbildungen. Aber bewusst, weil sie auch sagen, sie wollen nicht 24 Stunden am Tag nur an Fußball denken. Sie brauchen das einfach auch, um sich abzulenken. Und sie wissen aber natürlich auch, dass sie nach ihrer Karriere, dass sie da auf jeden Fall ein zweites Standbein brauchen.
Hast du jemals in der Schule unterrichtet?
Nein, habe ich tatsächlich nicht. Ich habe nämlich das Lehramtsstudium gar nicht abgeschlossen, sondern ich war ja dann selbst ein Jahr in Innsbruck spielen und studieren, bin aber Wienerin, um es nur zu ergänzen. Das war zur damaligen Zeit außergewöhnlich, dass man in einem Verein zumindest ein Taschengeld verdient, habe dann dort weiter studiert, aber ich habe halt einfach nur die Fächer besucht, die mir Spaß gemacht haben. Das heißt, ich habe einmal Snowboarden ausprobiert, ich war klettern, ich hätte ja Biologie dazu studiert. Da war ich gar nie auf der Uni. Und dann ist eben dazwischen gekommen, dass meine Mama erkrankt ist. Dann bin ich zurückgegangen nach Wien und habe dann gesagt, okay, ich muss jetzt irgendwas fertig machen und bin dann auf Sportwissenschaften umgestiegen und habe dort zumindest das Bachelorstudium absolviert, war im Masterstudium, habe dann aber das Angebot eben vom ÖFB bekommen, hier in der ÖFB Frauenakademie im Jahr 2011 mitzuarbeiten als Trainerin in der Akademie und als U19-Teamchefin. Und ja, bin dann das Risiko gegangen und ja, habe dieser Vollzeitstelle sozusagen zugesagt.
Und es hat sich gelohnt.
Es hat sich sehr gelohnt, ja. Sehr cool. Ja, jetzt ist Zeit
für unseren Sichtbarkeits-Quickie. Wer fängt an?
Du darfst gerne.
Ich fange an. Ich glaube, wir haben schon fast die Antwort bekommen, aber ich frage trotzdem nochmal, was war dein größter Sichtbarkeitsmoment?
Ja, es ist gar nicht so einfach, auf einen Moment das Ganze zu reduzieren. Ich glaube, wir haben schon darüber gesprochen, dass so dieser Moment, wo ich ernannt worden bin, eine unheimliche Sichtbarkeit gebracht hat. Also war ich auf sehr vielen Titelseiten, aber es ist für mich nicht die Ernennung, keine Leistung an sich. Und deswegen würde ich schon sagen, dass der Sichtbarkeitsmoment einfach unser Erfolg auch bei der Euro 2022 war, aus dem ja dann auch resultiert ist, dass ich zur Trainerin in 2022 gewählt worden bin bei der großen Sporthilfe Lotteriengala. Und ich glaube, das war schon so ein Moment, wo mir einfach auch bewusst geworden ist, ja, dass man gesehen wird. Und trotzdem sehe ich auch diese Auszeichnung einfach als Auszeichnung für das gesamte Team. Ich sehe immer das große Ganze. Ich sehe mich als ein kleines Puzzleteil, das dazu beigetragen hat. Aber es ist dann schon auch schön, wenn man ja einfach in der ersten Reihe steht, dann das auch für das Team sozusagen entgegenzunehmen.
Was mich da noch ganz kurz dazu interessiert, ist jetzt eigentlich weg vom Thema, aber die Engländer sind ja so ein bisschen wirklich Fußball-crazy, oder? Mhm. Hat das auch nochmal geholfen, dass das in England war?
Ja, absolut. Also der englische Verband hat extrem viel investiert. Sie haben Sponsoren an Land gezogen, vor allem mit TV-Geldern und auch mit den bekannten Vereinen der Männer eine komplett andere Faszination erschaffen. Das heißt, es ist einfach tatsächlich so, dass mit Abstand die beste Liga jetzt fort ist, nicht nur sportlich gesehen, sondern auch von der Vermarktung her. Und das braucht es einfach auch in anderen Ländern, deswegen sind wir auch sehr dahinter und freuen uns jetzt, dass einfach die großen Vereine wie SK Rapid, wie Red Bull Salzburg zwar mal mit Mädchenteams beginnen, aber dass sie sich im Frauenfußball engagieren und dass sie sehr wohl auch erkennen, dass einfach ja 50% der Bevölkerung ist weiblich und das ist ja auch ein Markt. Und es ist einfach schön, wenn wir dorthin kommen, dass Fußball nicht mehr nur für Männer und Burschen einen Sport darstellt, sondern einfach für alle.
Ja, und auch fürs Publikum.
Ja, absolut. Und ich glaube auch, dass wir ganz einen anderen Zuschauermarkt erreichen. Also wir haben nicht die typischen Fußballfans auf unseren Plätzen. Also wir sprechen mehr die Familien an. Es ist, glaube ich, schon noch einmal, jeder Verein kann einfach da auch noch einmal viele Menschen für sich gewinnen.
Und so habe ich das noch gar nicht gesehen, dass ihr eine andere Zielgruppe ansprecht. Das ist, finde ich, einen sehr spannenden Aspekt. Ja, aber jetzt gehen wir zur zweiten Frage über. Unsichtbare Momente. In welchen Momenten oder in welchem Moment wärst du gerne unsichtbar gewesen?
Ja, also ich glaube, jedem ist klar, dass im Sport auch Rückschläge und Niederlagen dazugehören. Und ja, beruflich gesehen war ganz sicher der bitterste Moment, wo wir dieses Playoff zur Weltmeisterschaft nicht bestanden haben, wo wir in einem Spiel auswärts gegen Schottland in der Verlängerung 0-1 unterlegen sind. Und trotzdem sage ich, ja, dass jede dieser schwierigen Momente oder dieser Hürden mich auch einfach weiterentwickeln als Trainerin und dass einfach Scheitern nicht das Gegenteil von Erfolg ist, sondern eigentlich zum Erfolg dazugehört. Und
danke, dass du das sagst, das ist nämlich wichtig für uns alle.
Ja, und ich glaube, das ist sowieso eines der wesentlichsten Dinge. Also klar, in der medialen Berichterstattung gibt es im Sport oft nur weiß oder schwarz, aber es gibt ganz viele Graustufen dazwischen. Und es gibt nicht nur die schönen Momente, sondern all die schwierigen und herausfordernden gehören einfach dazu. Und die Chance darin besteht halt einfach gestärkt daraus hervorzugehen. Und die muss man dann einfach auch so annehmen, gut reflektieren, alles gut einordnen und dann im Idealfall die richtigen Schlüsse für sich selbst, aber auch für das gesamte Team ziehen.
Dir, wenn du da am Rand stehst und jetzt ist das Entscheidungstor gefallen und wie gesagt, wie es jetzt bei der WM-Quali gewesen ist, wie fühlst du dich da und wann ist der Moment da, wo du wirklich wieder denkst, so, es ist halt jetzt so und machen wir das Beste draus? Was sind deine Gedanken, wenn das Tor fällt?
Ja, ich sag, solange das Spiel noch läuft, glaube ich, ist ganz wichtig, gerade als Cheftrainer oder Trainerin, ja weiterhin diese Überzeugung zu haben, lösungsorientiert zu denken, total im Hier und Jetzt zu sein, um zu versuchen, das Ruder noch rumzureißen oder vielleicht noch den Impuls zu bringen, wobei ja auch während einem Spiel der Einfluss auch sehr beschränkt ist. Da muss man einfach ehrlich sein. Dieses Spiel ist eigentlich ein gutes Beispiel. Das heißt, also wir machen immer einen Kreis nach einem Match, sofort den Blick wieder nach vorne gerichtet. Und das gilt, glaube ich, auch als Führungskraft, Dinge, die einfach schon passiert sind, die wir nicht mehr ändern können, abzuhacken, so schnell als möglich.
Weil die Spielerinnen brauchen dich in dem Moment auch, oder?
Ja, also in diesem bitteren Moment gibt es einmal auch nicht die richtigen Worte, also ich glaube für niemanden, aber am Ende hilft es doch nicht, dann auf irgendjemanden hinzuhauen. Klar gilt es dann immer auch in die Analyse zu gehen, aber erst dann, wenn, sage ich, auch die ersten Emotionen auch abgebaut sind. Und dennoch, glaube ich, ist es ganz wichtig, dann sofort auch wieder die positiven Dinge, die es ja durchaus auch gegeben hat, da in unserer Entwicklung wieder hervorzuheben, zu sagen, wenn wir das einfach wieder schaffen zu bringen, dann warten noch ganz andere Ziele und Großereignisse, sage ich jetzt in dem Fall auch auf uns. Und Also das ist, glaube ich, schon wichtig, dass man, auch wenn es in einem Innen, in einem Selbst sozusagen ein bisschen anders ausschaut, eigentlich so rasch als möglich auch wieder Zuversicht auszustrahlen und einfach voranzugehen und neue Ziele sich zu stecken.
Apropos Emotionen, das würde mich jetzt interessieren, in der Kabine. Ich war weder bei Frauenfußball noch bei Männerfußball mit in der Kabine, wenn man gefeiert oder auch getrauert hat. Vielleicht kennst du beide Seiten. Reagieren da Frauen anders wie Männer, wenn vielleicht einmal auch nicht gewonnen wird? Oder wie wird gefeiert?
Ich glaube, das ist sehr individuell und ich würde es jetzt gar nicht auf Männer oder Frauen reduzieren. Mhm. Unabhängig davon, dass ich jetzt nie ein Männerteam geleitet habe und daher auch ja jetzt keine persönlichen Erfahrungen damit habe. Aber ich glaube, das Schöne am Teamsport ist ja, dass ja, man sich gegenseitig in Niederlagen auch auffangen kann, dass man zueinander steht im Idealfall, was aber nicht heißt, dass immer alles harmonisch sein muss, sondern dass man Fehler auch ganz klar ansprechen muss, weil man ja auch besser werden will. Aber das ist sowieso was, was uns aber auch in siegreichen Zeiten, glaube ich, auszeichnet, dass wir uns immer verbessern wollen, dass wir immer reflektieren, nicht nur jetzt, sage ich, im sportlichen Staff, sondern ja auch die Spielerinnen da ganz viel investieren. Wir haben auch seit 2011 eine Sportpsychologin mit an Bord, die das da sehr unterstützend und sehr wichtige und wesentliche Arbeit auch leistet im Gesamtpaket.
Mhm. Ja, dann zur nächsten Sichtbarkeits-Quickie-Frage. Wer ist dein größtes Sichtbarkeitsvorbild?
Das ist extrem schwer für mich, da eine Person zu nennen, weil ich sehr viele tolle, starke Frauen kennenlernen durfte, speziell die letzten Jahre, die sich eben auch für gleiche Chancen, Gleichberechtigung auch einsetzen. Aber was für mich so wichtig ist, dass es einfach dann ja diese Vernetzung gibt, dass man sieht, dass egal, ob es den Bereich eben Sport, Kultur, Kunst, Politik, Wirtschaft betrifft, wir kämpfen auf allen oder eigentlich auf sehr unterschiedlichen Ebenen mit denselben Herausforderungen. Und ich freue mich einfach, dass es so viele tolle Frauen in den unterschiedlichsten Bereichen gibt, die versuchen, andere Frauen zu empowern. Und ich glaube, ihr beide seid ja das beste Beispiel dafür. Ich kannte euch davor nicht, aber ja, auch an dieser Stelle, ich glaube, ihr leistet da einen extrem wertvollen Beitrag für viele andere. Und ich glaube, ich kann nicht eine hervorheben, würde mir aber einfach auch in Zukunft wünschen, dass mehr Männer auch offen kommunizieren, dass sie sich für die Gleichstellung einsetzen.
Wieder ein Wunsch, den wir teilen. Ich sage immer ganz gerne, es wäre so schön, wenn wir kommen vom Land, von einem kleinen Ort am Land, wenn am Stammtisch drüber geredet werden würde. Hey, hallo, wie schaut es bei euch aus mit Pensionssplitting? Wie macht ihr das mit den Kindern und so weiter? Also das wäre mein größter Wunsch, dass das wirklich auf allen Ebenen überall debattiert wird und dass Männer darüber sprechen. Also es wäre sehr cool. Das
sind ja sehr vielschichtige Themen.
Sehr vielschichtige Themen.
Und danke für das Kompliment. Wir machen das wirklich mit Herzen. Sehr, sehr gerne. Was war deine größte Herausforderung in Bezug auf Sichtbarkeit? Also gab es mal so einen Moment, wo du gedacht hast, Mensch, jetzt muss ich raus, jetzt muss ich mir mehr zeigen. Vielleicht war es ja auch der Sprung in die Karriere.
Es ist tatsächlich die Sichtbarkeit an sich. Also 2020 hätte es nur daran scheitern können, dass ich mich dieser medialen Öffentlichkeit nicht stellen wollte. Und das gehört aber zu diesem Beruf dazu. Und am Ende habe ich es trotzdem gemacht, weil ich gesagt habe, ich will mir es nicht nehmen lassen, mit den Charakteren, die ich jetzt schon so viele Jahre in unterschiedlichen Funktionen begleitet habe, gesehen habe, wie sie sich entwickelt haben. Also ich habe ja viele der jetzigen Spielerinnen als U19-Teamchefin gehabt. Davor war ich schon Assistentin unter Ernst Weber. Also ich kenne viele Spielerinnen seit 2008. Okay. Unabhängig davon, dass ich natürlich auch mit der einen oder anderen noch gespielt habe oder gegen sie gespielt habe. Und es war mir einfach ein Anliegen, wenn ich diese Chance jetzt habe, die jetzt zu nutzen und nicht dazwischen kommt wer andere und irgendwann einmal bin ich dann bereit, mich auch dieser medialen Öffentlichkeit zu stellen.
Und wieso wolltest du dich anfangs nicht stellen? Was war da so in deinem Kopf los?
Ja, es war einfach so, dass der Weg bis zu meiner Übernahme, ja, das gefühlt stetig bergauf gegangen in der Entwicklung des Frauennationalteams. Und wir waren auch damals mitten in der EM-Qualifikation, das heißt 4 Spiele waren schon gespielt und es haben dann eigentlich die schweren Spiele gewartet. Das heißt, wir haben Frankreich zu Hause gespielt, eine absolute Top-Nation, damals Nummer 3 der Welt, ich glaube heute auch noch, haben auch auswärts gegen sie spielen müssen. Wir haben den direkten Konkurrenten noch vor uns gehabt, Serbien und auch Kasachstan mit anderen Herausforderungen. Was Zeitumstellung, was Reisestrapazen betrifft. Und es war so, wenn ich das jetzt übernehme und das geht in die Hose, ja, dann kann das auch sehr schnell wieder vorbei sein. Und aber ich bin sehr dankbar, wie es dann gelaufen ist und wie wir all die Herausforderungen auch die letzten 3 Jahre gemeinsam gemeistert haben. Und ja, am Ende weiß man aber auch, wie schnell es auch in eine andere Richtung gehen kann. Und umso mehr schätze ich einfach auch, was wir geschafft haben auf dem Weg bis hierher. Und ja, hoffe auch sehr, dass wir jetzt in der nächsten EM-Qualifikation unseren Traum uns wieder erfüllen können und uns für 2025 für die EM in der Schweiz auch wieder qualifizieren können. Es wäre richtig cool, ein drittes Mal hintereinander auch Österreich bei einer Europameisterschaft vertreten zu können.
Da würde mich noch dazu interessieren, Herausforderungen. Wir sind ja ein Podcast, der die Frauen oder auch manchmal Männer, die eingeladen sind, ein bisschen persönlicher vorstellt. Gab es denn da auch Privatherausforderungen, dass du auf einmal sichtbar wirst? Bist du aus der Großstadt Wien oder kommst du vielleicht auch eher aus einem kleineren Dorf, wo sie dann alle die Augen auf dich und haben gesagt, schaut her, die Irene, wie ist da denn da ergangen, auf einmal bekannt zu sein, ein Gesicht zu sein?
Ja, also ich bin Wienerin, lebe aber jetzt seit 2012 am Stadtrand in Niederösterreich. Hat sich auch so ergeben, weil einfach mein Büro in St. Pölten ist. Der Wiedererkennungswert, speziell nach der Europameisterschaft, ist deutlich gestiegen. Und es war für mich immer verwunderlich, klar, wenn ich jetzt bei einem Fußballspiel bin und man mich dort erwartet, dass man mich dort im Privatgewand erkennt, okay. Aber es war dann schon so eben, dass ich, ja, egal ob ich jetzt Eis essen war oder wo durch die Straßen flaniert bin, dass einfach, ja, man angesprochen wird, dass man um Fotos gefragt wird und dass aber alles, sage ich, in einem Rahmen ist, wenn die Mitmenschen auch ein Gefühl haben, was ja total in Ordnung ist. Mir ist halt auch passiert, dass ich einfach beim Frühstück sitze und gerade das Joghurt zwischen den Zähnen habe und um ein Foto gebeten werde, okay. Es gibt aber natürlich auch Situationen, wo es mir persönlich unangenehmer ist, aber ich einfach damit jetzt auch leben muss, ja, wenn ich auf Urlaub bin und einfach im Bikini oder irgendwo in einer Sauna bin, wo ich sage, das muss ich jetzt nicht unbedingt haben, aber okay, das bringt dann einfach auch die Sichtbarkeit mit. Mhm. Aber so grundsätzlich habe ich sehr positive Erfahrungen.
Ja, wenn wir im Privaten sind, wir sind gerade im Auto gesessen und haben uns da ein bisschen was überlegt, haben gesagt, dürfen wir das fragen, aber wir haben dich gefragt, gibt es ein Tabuthema? Ich habe ein bisschen über dich recherchiert und ich habe gesehen, du bist mit einer Frau verheiratet und wir haben dann gesagt, eigentlich total cool, so wie es uns rüberkommt, ist es im Frauenfußball total normal, dass man darüber spricht, dass da offen kommuniziert wird, wobei wir im Männerfußball immer noch so das Gefühl haben, da gibt es ja den einen oder anderen, der vielleicht mit Homosexualität noch nicht so nach draußen geht. Magst du uns da ein bisschen erzählen?
Ja, warum ist das so? Warum haben die Männer so ein Thema damit und wir Frauen gehen da offener damit um?
Was wir natürlich toll finden, dass man das ganz offen ansprechen darf. Ja,
ja, ich denke, da sind wir einfach wieder beim Thema Zielpublikum. Also ich bin der Meinung, dass leider Gottes auch ein Teil des Publikums am Fußballplatz geht, um Aggressionen loszuwerden und das das haben wir einfach nicht. Wir sind vielleicht auch ein bisschen in einem geschützteren Raum, aber wir haben weder mit rassistischen noch mit homophoben Situationen jetzt sind wir konfrontiert. Zumindest noch nicht, ja. Und gerade auch was meine persönliche Geschichte betrifft. Es war natürlich nie so, dass ich das an die große Glocke gehängt habe. Es aber sehr wohl natürlich meine Familie und auch eben, so wie ihr das auch vorher gesagt habt, einfach eben in der Bubble Frauenfußball bekannt war, dass ich mit einer Frau zusammen bin und bis dann die Möglichkeit gegeben hat, einfach auch zu heiraten, sich, sage ich, auch rechtlich abzusichern. Das war dann erst tatsächlich der Zeitpunkt, wo ich auch offiziell meinem Arbeitgeber das bekannt gegeben habe. Davor habe ich nicht den Bedarf gesehen, also das jetzt auch kundzutun. Und man hat ja schon mitbekommen, dass vielleicht darüber gemunkelt wird, aber es hat dann auch niemand direkt gefragt.
War aber kein Thema in dir, was dich irgendwie beschäftigt hat?
Doch schon, wobei ich einfach, auch wenn ich jetzt mit einem Mann zusammen wäre, würde ich nicht schmusend auf der Straße herumgehen. Also dementsprechend habe ich mich da auch nie irgendwelchen Situationen ausgesetzt, wo sich vielleicht der eine oder andere gedacht hat, also oder mich angreifbar unter Anführungszeichen gemacht habe. Und ich glaube, es ist einfach schön zu sehen, dass wir im Frauenfußball da einen sehr, sehr offenen Umgang, Zugang haben. Und was mich nur so ein bisschen stört medial ist, wenn jetzt, weil es einfach auch schon jetzt vorgekommen ist, dass ja die eine oder andere Teamspielerin von uns eine Frau geehelicht hat, sage ich jetzt einmal, dass das halt dann groß in den Medien ist. Aber wenn einfach eine Verena Aschauer ihren Mann heiratet, dann wird das eigentlich nicht so groß kommuniziert.
Genau. Also es geht dir um die Selbstverständlichkeit
einfach. Genau, es soll einfach, denke ich, ja, so sein, dass jeder den lieben kann, den er liebt. Es war für mich ja selbst tatsächlich ein innerer Kampf zu Beginn, als ich bemerkt habe, okay, ich kann mich eigentlich bei einem Mann nicht so fallen lassen. Mhm. Ich glaube aber auch, dass das auch familiäre Hintergründe hat, weil auch schwierige Zeiten mit meinem Vater da waren, der uns auch verlassen hat im Alter von 12. Und das ist so meine Überzeugung, dass ich da einfach, ja, es war nicht so, dass ich nicht mit Burschen zusammen war oder einen Mann nicht attraktiv finde, aber es war für mich einfach nicht so, dass ich mich richtig fallen habe lassen können. Mhm. Und damit dann auch in erster Konsequenz sich das selbst einzugestehen, das nach außen zu tragen, zur damaligen Zeit auch. Anfang der 2000er war auch für mich ein Thema. Aber umso schöner ist ja, dass sich vieles verändert hat. Und umso wichtiger ist aber auch, das offen jetzt auch zu leben, sage ich jetzt einmal, auf eine gewisse Art und Weise.
Und da bist du ja wieder Vorbild für viele, die nachkommen.
Ja, also wie gesagt, das ist nicht mein Anliegen jetzt.
Aber bist du glaube ganz automatisch?
Ja, man kriegt aber dann schon noch mit. Also ich war jetzt erst im Dezember am Flughafen und kriegst halt dann mit, wie ältere Herrschaften sitzen und dann so sagen, naja, wenn sie verheiratet sind. Also ja, es ist sicher Thema, aber wie gesagt, für mich ist wichtig, dass meine Familie da hinter mir steht, dass es für mich ganz klar ist und ja, ich glaube, ich lebe nicht, um für andere ein Idealbild darzustellen. In ihrer Vorstellung, ihr Idealbild.
Ja, danke auf jeden Fall mal für deine Offenheit. Aber was mich jetzt noch ganz speziell interessieren würde, du hast es eh angesprochen, Fußballvereine haben oft eine Fangemeinde, die rassistisch angehaucht sind. Das ist nur ein kleiner Teil natürlich, homophob, hoffen wir zumindest ein kleiner Teil. Es gibt Vorfälle, die medial jetzt eh bekannt geworden sind. Wie kann man das ändern? Was braucht es dazu, dass wir das Ganze ins Positive, ins Offenere, wie es bei den Freuden ist, in eine offenere Fangemeinde umwandeln, verändern können?
Ja, natürlich kann man halt Bewusstsein schaffen, Workshops anbieten. Ich glaube aber auch, dass halt es wichtig ist, ja, sehr sensibel mit Sprache umzugehen. Und es ist leider so, dass halt auch viele Schiedsrichter einfach als schwul bezeichnet werden, nur weil sie eine Entscheidung, sage ich einmal, nicht so gefällt haben, wie es der Fan jetzt gerade einfach ja gern gesehen hätte. Das heißt, es ist ja oft so gar nicht dieses Bewusstsein, glaube ich, auch hinter gewissen Aussagen,
ja, genau, was man. Fußballplatz und was man da öfter hört. Also da traut man seinen Ohren kaum, würde ich sagen, um das schön zu formulieren. Es ist wirklich sehr tiefes Jargon teilweise und tiefe Wörter, was da fallen. Ja, und wie du sagst, ich glaube, Sprache ist wie immer ein probates Mittel, dass man das verändern kann. Aber gibt es noch etwas, was du hast gesagt, jetzt Workshops, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. In welche Richtung du meinst?
Ja, wir haben ja im Verband auch eine Abteilung, die sich sehr mit dem Thema auseinandersetzt. Es gibt ja auch, Stellen, wo man sich ja auch melden kann, wenn man damit in Berührung kommt, um sich beraten zu lassen. Um
als Spielerin jetzt?
Ja, als Spielerin, Spieler, als Trainer, Funktionär, wie auch immer.
Das heißt, ihr werdet geschult, wie nutze ich Sprache, wie reagiere ich auf Kommentare, auf Kritik etc.?
Nein, so habe ich es nicht gemeint, aber es gibt einfach ja auch Aktionen, die gestartet werden, wo sich ja Vereine grundsätzlich auch committen, diesen Fairplay-Gedanken nicht nur zu nennen, sondern auch zu leben. Aber wie schwierig das ist, sieht man ja an den aktuellen Vorfällen auch.
Mhm. Okay. Ich glaube, wir sind schon total über der Zeit. Es war super spannend. Katharina, magst du die Schlussfrage stellen? Du hast dir da ganz toll überlegt.
Ja, sehr originelle Frage. Na, ganz einfach, liebe Irene, wenn du einen Wunsch aussprechen könntest an die Fußballfee, so geht's einmal so schön, für die Zukunft des Frauenfußballs auf nationaler und internationaler Ebene, was würdest du dir wünschen?
Ja, im ersten Schritt einfach, dass gleiche Chancen den Mädchen geboten werden, den Frauen geboten werden. Und da reden wir nicht jetzt im ersten Schritt vom Gehalt, sondern einfach ja von der medizinischen Betreuung, von den Rahmenbedingungen, auf welchen Plätzen trainiert wird, zu welchen Uhrzeiten trainiert wird, inwieweit wir die Möglichkeit haben, auch sichtbar zu sein, weil natürlich die Sichtbarkeit ganz ein wesentlicher Faktor in weiterer Folge mit Sponsoring zusammenhängt, mit der Wirtschaft. Dadurch können natürlich auch dann die Einnahmen lukriert werden, um auch den Frauenfußball weiter zu professionalisieren. Und wir speziell jetzt, sage ich, in Österreich, ja, müssen hart arbeiten, dass wir mehr Nachwuchs bekommen. Und auch dahingehend wieder Sichtbarkeit, 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 um einfach ja, diesen Sport vielleicht doch für mehr Mädchen noch attraktiv zu machen. Aber ganz wichtig ist, glaube ich, ja nicht nur mehr Mädchen zum Fußball zu bringen, sondern dann auch gleiche Chancen zu bieten.
Mhm. Super, schön, sehr schön.
Ja. Vielen Dank. Das wünschen wir euch auch, dass der Frauenfußball immer populärer, immer bekannter wird und dass ihr noch ganz viele Erfolge einheimst.
Vielen Dank, liebe Irene, für deine offenen Worte und alles Liebe von uns.
Dankeschön.
Danke vielmals für euren Besuch.
Und wenn wir euch nun viel Lust gemacht haben auf mehr Let's Get Visible, dann freuen wir uns, euch bei unseren Live-Events zu begrüßen. Das nächste Event, das ist das große Festival im November. Am 22. November 2024 haben wir auf 3 Bühnen Angebot für Angestellte, Selbstständige und Unternehmerinnen, alle Frauen im Job oder die sich gerade umorientieren. Auch die Männer sind herzlich willkommen. Auf 3 Bühnen haben wir für euch Keynotes, Workshops und Panel Talks. Lasst euch das nicht entgehen und holt am besten jetzt schon euer Ticket zum Early Bird Preis auf www.letsgetvisible.at. Wir freuen uns, euch hoffentlich ganz bald persönlich sehen zu dürfen.